Go East Reloaded. Eine der ersten Folgen der 1A-Lage beschrieb den Aufstieg ostdeutscher Regionen und die Chance für Immobilieninvestoren. Doch wie sieht die Situation heute aus, gerade auch vor dem Hintergrund der Landtagswahlen und hier die Fragen im Einzelnen. Warum haben wir vor 4 Jahren Go East getitelt? Was waren die wichtigsten Gründe? Wie sieht die aktuelle wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland aus? Sonntag waren nun Landtagswahlen in Ostdeutschland. Inwiefern gefährdet die Wahl den Aufholprozess? Gerade Thüringen und Sachsen holen wirtschaftlich stark auf. Wieso ist gerade hier der Frust mit der Politik so stark? Und gilt nun doch Go East immer noch für Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und viel Spaß. Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast, und heute wollen wir über etwas reden. Damit haben wir quasi unseren Podcast auch begonnen. 4 Jahre ist es inzwischen her. Ihr habt's im Titel gelesen, Go East Reloaded, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Frage ist also, was ist da los im Osten, und das natürlich auch vor dem politischen Hintergrund brandaktuell, aber wir müssen das ganze Thema natürlich jetzt mal rausholen aus einer politischen Debatte und wieder zurückstellen auf die Fakten. Dafür brauchen wir ihn, unseren weltbekannten und beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also wer uns auf YouTube schaut, irgendwie, ich sitze mal wieder in irgendeinem Hotelzimmer, eigentlich bin ich gerade auf der Baustelle, deswegen überschlage ich mich auch noch, es funktioniert gerade nicht so richtig, so wie es sein soll, aber wir kriegen das in den Griff. Wir haben vor 4 Jahren, haben wir getitelt Go East, so. Was waren damals die wichtigsten Gründe?
Ja, erstmal ist schon krass, ne? 4 Jahre ist das schon her. Also ist eine ganze Menge passiert. 2020, das war so Anfang der Corona-Pandemie. Da wussten wir alle auch noch nicht, was auf uns zukommt. Und damals hatten wir im IW eine Analyse erstellt zu den sogenannten Aufsteigerregionen. Ja, wir hatten zuerst eine Regionalstudie gemacht, wo wir festgestellt haben, ja, es gibt viele Problemregionen in Deutschland, zum Beispiel auch im Ruhrgebiet, in vielen strukturschwachen Regionen. Aber danach haben wir dann eben auch nochmal genauer geschaut, wo sind denn diese Aufsteigerregionen? Welche Regionen entwickeln sich besonders stark, beziehungsweise holen an den Durchschnitt der anderen, auf den anderen Ländern auf? Und da ragten ja einige Regionen in Ostdeutschland stark hervor. Das war zum Beispiel Westsachsen, also mit Leipzig beispielsweise als starkem Zentrum. Aber auch Thüringen, Mittelthüringen stand sehr gut da. Die Regionen rund um Berlin standen schon damals gut da. Und das konnte man eben nachweisen anhand der starken Zuwächse, die wir beim Bruttoinlandsprodukt hatten und bei den Einkommen. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch festgestellt, wir hatten damals so ein Ranking gemacht, wo stehen denn die Regionen angesichts des BIP oder des Einkommens und wo stehen sie bei den Immobilienpreisen. Und da konnte man schon erkennen, da ist tatsächlich auch noch ein gewisses Aufholpotenzial. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, Go East. Ja, also da sind Chancen. Und ich denke mal, vieles hat sich auch bestätigt. Ja, ich glaube, viele Investoren, die da in Leipzig beispielsweise investiert haben, aber auch in vielen anderen Regionen, gerade rund um Berlin, die konnten schon ganz gute Mietsteigerung und auch Preissteigerung realisieren.
Genau, rund um Berlin ist dann auch noch irgendwie Tesla hinzugekommen und solche anderen Faktoren, die natürlich auch alle positiv dem Ganzen in die Karten gespielt haben. Die Frage ist natürlich, das war vor 4 Jahren, unglaublich, wir senden inzwischen seit 4 Jahren, ich konnte es gerade selber nicht fassen. Aber wie sieht denn die aktuelle Lage in Ostdeutschland aktuell aus? Also hat sich das jetzt entwickelt? Wir haben irgendwie gehört, so damals war es so, wie ist es jetzt?
Ja, also wir haben die Studie jetzt nochmal aktualisiert, ein bisschen anderer Form, haben uns die Regionen nochmal genauer angeschaut. Damals hatten wir die Raumordnungsregionen angeschaut, das sind also größere Einheiten. Wir haben also in Deutschland 401 Kreise, aber ich glaube 95 Raumordnungsregionen, die umfassen dann oftmals eben auch das gesamte Einzugsgebiet einer Region. Dann sind sie ein bisschen breiter gestrickt. Also bei Köln gehören dann beispielsweise die ganzen Umlandkreise mit dazu. So, aber diesmal die Kreise, weil das ist, was in der Regel die Leute noch mehr interessiert, und haben uns dann eben auch nochmal diese Aufholprozesse angeschaut, sowohl mit Blick auf das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, als auch das Einkommen. Und wir haben dann vor allen Dingen auch mal geschaut, wie sieht's denn mit den absoluten Steigerungen aus? Also wenn du dir Konvergenz anschaust, du kannst sagen, okay, ist es so, dass die kleineren Standorte oder die Standorte mit einem geringeren Ausgangsniveau haben die vielleicht eine höhere prozentuale Steigerung? Das lässt sich in der Regel schon nachweisen. Aber wenn dann der absolute Zuwachs nicht größer ist als bei den größeren Standorten, holst du halt nie auf, ne? Also du hast zwar relativ eine gewisse Konvergenz, aber in absoluten Größen nicht. Und deshalb haben wir vor allen Dingen auch mal diese absoluten Einkommenssteigerungen angeschaut. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also ich habe mir mal genauer angeschaut, welche Standorte haben denn die höchsten absoluten Lohnsteigerungen bei den Bruttoentgelten in Deutschland insgesamt. Und den stärksten Zuwachs haben wir tatsächlich in Potsdam. Da sind es 901 Euro. Aber dann haben wir eben auch viele Regionen rings um Berlin, die stark wachsen. Potsdam, Mittelmark, Oberhavel, Havelland. Dann kommt mal ein westdeutscher Standort mit Starnberg. Da haben wir auch immerhin 819 Euro Bruttolohnsteigerung zwischen 2014 und 2022, also in diesen 8 Jahren. So, und dann kommen aber wieder eine ganze Menge ostdeutsche Standorte. Oder Spree, Teltow, Fleming, das ist auch alles rund um Berlin. Barnim, ebenfalls rund um Berlin. Und dann kommt Leipzig mit 813 Euro. Greifswald, überraschend für mich, kein so präsenter Standort, was Lohnsteigerung und wirtschaftliche Entwicklung angeht, aber auch 812 Euro. Naja, und dann kommt nochmal Heidelberg mit 805 und dann kommen Rostock und Jena. So, und du merkst, das sind alles Standorte, die über 800 Euro Lohnsteigerung in diesen 8 Jahren hatten. Die sind fast überwiegend in Ostdeutschland. Und das zeigt schon, da gibt's immer noch einen starken Aufholprozess. Und letztlich müssen wir uns ja einfach klar machen, diese Bruttolohnsteigerung, das ist das, woraus letztlich die Mietsteigerungen bezahlt werden. Also nur wenn die Bruttolöhne entsprechend steigen, kann man erwarten, dass tatsächlich die Mieten auch wirklich steigen. Natürlich, wenn der Markt sehr knapp ist, vielleicht sind die Leute auch bereit, überproportional viel von ihrem Einkommen zu geben. Aber im Endeffekt gibt es eine enge Korrelation zwischen der Einkommensentwicklung und der Mietentwicklung. Und die Einkommensentwicklung, die absolute Einkommensentwicklung, ist nun mal sehr, sehr stark in ostdeutschen Städten, in vielen Regionen rund um Berlin, aber eben auch in diesen genannten Städten. Und das bietet eben das Potenzial dann auch für weitere Mietsteigerungen. Insofern ist hier schon davon auszugehen, dass es auch weitere Aufholprozesse gibt und dass die Mieten eben auch entsprechend mit den Einkommen dann nachziehen.
Die spannende Frage ist natürlich, wo steht Ostdeutschland so insgesamt? Also du hast gesagt, wir brauchen überproportionalen Zuwachs, um aufzuholen, ansonsten geht die Schere nicht zusammen. Und offensichtlich gibt's da immer noch eine Benachteiligung, sag ich mal in Anführungsstrichen, auch so viele Jahre später noch und nach so vielen Anstrengungen. Wo steht, habt ihr dazu irgendwie ein ungefähres Gefühl? Wo steht Ostdeutschland mit den Bruttoreallöhnen im Vergleich zu den westlichen Regionen, wo wir ja sozusagen, also wenn wir über Aufholen reden, dann ja natürlich irgendwie zu diesen anderen ehemals westdeutschen Ländern. Hast du ungefähr ein Gefühl, sind das noch 20%, 10, 15, weil es gibt ja auch ein bisschen das Potenzial wieder, das ich erwarten kann, auch für die Zukunft jetzt in Go East Reloaded in Bezug auf die Mietsteigerung.
Naja, von den absoluten Niveaus her muss man einfach sagen, gibt's hier noch Unterschiede. Also gerade zu den Top-Regionen in Deutschland. Also wenn wir jetzt München beispielsweise nehmen, da ist ein Bruttolohnniveau von 4.675 Euro im Jahr 2022. In Berlin sind's dann knapp 3.800. Also da sieht man schon, da ist immer noch ein entsprechendes Gap. In einer Stadt wie Heidelberg haben wir dann aber auch noch 4.560 Euro, was hier relativ hoch ist in den Rankings. Da kommen dann Städte wie Jena, Rostock, also Jena ist relativ gut mit 3.700 Euro, Rostock dann 3.000 Euro, ja, 3.070 Euro. Also da ist tatsächlich noch ein großer Sprung, aber wir sehen schon, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht zur Hand, das wäre eigentlich nochmal interessant gewesen, das reichen wir vielleicht nochmal nach. Im Ruhrgebiet beispielsweise oder in manchen strukturschwachen Regionen in Westdeutschland haben wir natürlich auch Niveaus um die 3.000, ein bisschen mehr. Also viele Regionen in Ostdeutschland haben da schon auch aufgeschlossen. Berlin hat sowieso schon viele westdeutsche Städte auch überholt, das muss man auch sehen. Aber es ist zu den sehr erfolgreichen Standorten in Westdeutschland schon noch mal einen Schritt. Das kann schon noch eine Weile dauern.
Ja, die Frage, die sich mir auch stellt, wir haben ja hier einen Betrachtungszeitraum von 8 Jahren, also 2014 bis 2022. Das ist ja die Zeit, in der wir noch niedrige Zinsen hatten, auch vergleichsweise moderate Inflation. Dann können wir sozusagen 8 Jahre, 27, 35, also es tanzt immer so um die 30er Marke Prozent, was sozusagen Inflation angeht. Das heißt, so im Schnitt hatten wir so diese üblichen 2, die die EZB so gerne mag, ein bisschen drunter. Die Frage, die sich stellt, ist, verändert sich das jetzt? Also wenn wir jetzt nochmal in die Zahlen gucken aus den letzten 2 Jahren, seit dem Zinssprung, seit dem Inflationssprung, ändert sich dann, müssen wir da gewaltigere Sprünge erwarten? Das ist ja eigentlich die logische Konsequenz, oder? Was meinst du?
Ja, die Daten liegen ja nicht vor, das müssen wir erstmal sagen, aber wir sehen schon am aktuellen Rand, dass die Reallöhne nochmal stärker wachsen insgesamt. Also eine Zahl, die mir noch präsent ist, Berlin, Reallohnsteigerung gegenüber dem Vorjahr 4,6%, bundesweit waren es 3,8%, also da holt so ein Standort eben auch noch weiter auf. Ich glaube, Berlin ist das relativ klar und damit auch die Umlandregionen, die ja mitgezogen werden. Aber auch in vielen anderen Standorten dürfte sich die Entwicklung nochmal verstärken. Was wir ja im Prinzip sehen jetzt, wir haben Probleme in der Industrie das bedeutet auch, dass das Lohnwachstum in der Industrie wahrscheinlich etwas langsamer vonstatten geht, während wir im Dienstleistungsbereich alles, was so auch in Städten angesiedelt ist, eine deutlichere Entwicklung haben, also im IT-Sektor, im Kreativbereich, bei wirtschaftsnahen Dienstleistungen wie Wirtschaftsprüfung beispielsweise, all das wächst noch weiter und das ist in den Städten zu finden und da werden wir ein stärkeres Lohnwachstum haben. Und davon werden auch die ostdeutschen Städte profitieren. Also viele ostdeutsche Städte werden sicherlich in absehbarer Zeit auch, sagen wir mal, strukturschwachere westdeutsche Regionen dann überholen.
Was ja grundsätzlich sozusagen auch, weil wir ja immer darüber reden, was haben wir zu erwarten, eher ein noch positiveres Bild dann vom Osten zeichnet. Wir haben hier, vielleicht schaffen wir es ja sogar auch, dass wir das Thema mit den Energiepreisen nochmal in den Griff kriegen. Dann hätten wir sogar auch noch eine Chance, das Thema Industrie ein bisschen abzustützen. Aber gut, da sind wir jetzt sehr weit drin in der, wie soll ich sagen, strukturierenden Wirtschaftspolitik. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir stellen müssen. Wir hatten jetzt am Wochenende gerade Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen. Und da hat es, wie soll ich sagen, Unzufriedenheiten gegeben offensichtlich mit dem bisher etablierten Establishment. Gerade in Thüringen, gerade in Sachsen, wir haben nun gerade gelernt, eigentlich sind das Aufholerregionen, Regionen, die auch das Gap schließen. Und nun ist aber die Frage, warum ist da die Unzufriedenheit mit dem Berliner, vielleicht auch mit dem alten Landtags-Establishment so groß? Gibt's dafür irgendwie eine Herleitung aus dem Immobiliensektor?
Ja, nicht unbedingt aus dem Immobiliensektor, aber vielleicht der Reihe nach ein bisschen diese Landtagswahl. Das ist natürlich schon irgendwie ein Schock, muss man einfach sehen. Ich finde das schon bedrohlich, welche Parteien da gewählt sind. Und wie groß natürlich auch die Unzufriedenheit da ist. Und ich glaube schon, dass das für den Aufholprozess auch ein Problem sein kann. Ich meine, wir müssen immer sehen, was passiert auf Landesebene eigentlich, was kann so ein Land auch wirklich gestalten. Die großen politischen Fragen in der Regel kann es ja nicht angehen. Aber es kann natürlich für einen Standort wie Thüringen schon auch abschreckend sein auf ausländische Fachkräfte oder ausländische Unternehmen, die sagen, will ich mich da nun niederlassen? Und gerade unsere Kollegen, meine Kollegen aus dem IW, die haben herausgearbeitet, 24,7 Milliarden Euro tragen ausländische Beschäftigte in Ostdeutschland zur Wirtschaftsleistung bei. Das ist schon ein erheblicher Bestandteil auch. Und auch ostdeutsche Standorte sind eben darauf angewiesen, gerade weil eben auch Schrumpfungsprozesse oftmals da sind, dass eben auch ausländische Fachkräfte kommen. Insofern ist das natürlich schon eine gewisse Gefahr, die da ausgeht. Das muss man einfach sagen, rein von den Signalwirkungen, die es da gibt. Was jetzt politisch wirklich rauskommt, welche Koalitionen, das ist ja alles sehr, sehr schwierig, das werden wir sehen. Aber es hat schon eine gewisse Gefahr für den Wirtschaftsstandort.
Da muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. Also für mich hat es vor allen Dingen ja einen Ausdruck von einer Unzufriedenheit. Also so dieses, ich weiß, wir reden immer von Populisten und von, wir sind schockiert und es durfte nicht passieren und was konnte denn nur und so. Aber liegt es nicht auch ein bisschen daran, dass da nicht mehr zugehört wird, dass die Menschen den Eindruck haben, ja, irgendwie habe ich mit der Politik nichts zu tun. Völlig egal, ob jetzt die AfD und rund um das Spitzenpersonal da jetzt wirklich echte Alternative sind, auch wenn sie es im Namen tragen. Aber ist da nicht mehr so ein Lebensgefühl einfach das, was sich da Bahn bricht? Und müssten wir das nicht eigentlich in Wahrheit auf das runtersizen und sagen, pass auf, also da sind zwei Länder, das sind im Übrigen auch nicht die größten in Deutschland. Und Mainstream-Media macht jetzt wieder Skandal, Schock und wir sind schockiert und alle großen Parteien machen irgendwie, wir haben es nicht richtig erklärt und nein, Migration war nicht das. Also ist nicht die Frage, ob man das nicht so auch was das Wording und was die Interpretation angeht, auf das zurückführt, was es eigentlich ist, nämlich eine Kritik am Establishment. So, jetzt war es die AfD, ich meine, wir haben auch das Bündnis für Sarah Wagenknecht gesehen, die war da ziemlich groß, ist ja auch ein Ausdruck von Protest, die hat ja auch noch nirgendwo echt Verantwortung getragen. Insofern, was ist es? Also, und haben wir nicht eine Verantwortung, das so ein bisschen runterzufahren und zu sagen, ey Leute, ja, da gibt's echt Unzufriedenheit, aber müssen wir das mit diesen großen Schockworten belegen? Und haben wir, also weißt du, wir reden ja auch drüber. Deswegen die Frage, was meinst du?
Ich find's schon schwer. Also natürlich gibt's eine große Unzufriedenheit mit der Ampel, vielleicht auch mit der Alternative, der demokratischen Alternative, die CDU. Auch die steht nicht immer so gut da. Sicherlich auch nicht immer die besten Ansätze. Oder viele Bürger sagen vielleicht auch, naja, was ist das denn wirklich eine bessere Alternative, was die CDU bietet? So, und damit kann man... Ja, man kann damit sehr unzufrieden sein, natürlich. Aber muss man deswegen rechtsextrem wählen? Also das ist einfach, auch gerade in Thüringen ist es ja so erschütternd, weil da die AfD ja einfach noch mal weiter rechts steht als vielleicht im Bundesdurchschnitt ohnehin. Und das finde ich schon schockierend. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, also wenn man sich alleine diese russlandfreundlichen Kommentare und Slogans da anhört, da schüttelt es mich. Also von daher finde ich das schon hart. Ich würde es auch nicht einfach als Protestwahl abtun. Das ist schon, also da entwickelt sich einfach etwas sehr, sehr Ungünstiges in vielen ostdeutschen Regionen anscheinend. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen. Da müssen wir einfach auch die Sorgen wahrscheinlich der Menschen viel ernster nehmen. Auch ein vernünftiges Politikangebot machen, das ist ganz klar.
Ich vergesse jetzt meine politische Vergangenheit und lasse das mal so unkommentiert. Es juckt mich natürlich, aber es ist kein Politik-Podcast. Wer mit mir gerne politisch diskutieren möchte, der ist ja gerne eingeladen, mich direkt zu kontaktieren. Aber so dieses Thema Russland und naja, es ist halt, das wäre schon auch eine Lösung, das Thema Energie in den Griff zu kriegen, oder? Also jetzt mal ganz pragmatisch, ohne Schaum vor Mund, ist Putin irgendwie der schwierigste Verhandlungspartner, den man haben kann? Wir haben schwierigere, oder? Und wenn man sich so die Amerikaner mal anguckt als Vorbild der politischen oder außenpolitischen Diplomatie, da gibt es ja durchaus, die haben Bündnispartner, die sind so richtig schwierig und das hat auch nie jemanden in der NATO gestört. Verstehen noch nicht so richtig, was da läuft. Also ich habe zumindest so meine Fragezeichen an das, was da im Moment sozusagen kolportiert wird. Aber das soll es gewesen sein an Kritik.
Ja,
an der Kritik.
Ja, also... Es ist natürlich, also meine Eltern sind aus der DDR geflohen, vielleicht so zum Hintergrund, die waren immer wahnsinnig russlandskeptisch, das hat sich sicherlich bei mir eher verflanscht, als da irgendwie Vertrauen in Russland zu haben, aber man muss einfach sehen, so wie sich Russland die letzten Jahre verhalten hat, wie... Ja, imperialistisch sie sich verhalten haben, würde ich sagen, wir sollten uns andere Handelspartner aussuchen und da sollten wir auch bei unseren Werten bleiben. Aber das vielleicht einfach dazu. Ich glaube, gut, dass wir keinen Politik-Podcast machen, Hauke. Das könnte schwieriger werden.
Genau, der würde rauskommen, dass du mich inzwischen links überholst als angehender Kommunismusprofessor. Das mit meiner Vergangenheit, das hätte uns mal vor 4 Jahren jemand sagen sollen, das hätte auch niemand geglaubt. Nun gut, aber lass uns nochmal reingucken sozusagen, wir reden am Ende über eine Landtagswahl, das ist nicht aller Tage Ende. So, es ist eine Landtagswahl, es ist eine Signalwahl und wir wissen ja auch, wo wir uns befinden und da gibt es Unzufriedenheiten, also insofern Hausaufgaben sind zu tun und deswegen jetzt aber natürlich trotzdem mal eine Frage, ist denn das Thema Go East für Investoren nicht nach wie vor interessant oder sollte man jetzt sagen, oh mein Gott, Rechtsradikalismus, das möchte ich gerne in Anführungsstrichen setzen.
Also, erstmal muss man, glaube ich, feststellen, vielleicht ein Problem auch, was wir in Ostdeutschland schon haben, das hat die Studie jetzt eben auch zutage gefördert, wenn man die Leute fragt, wie geht's euch denn wirklich, dann kommt eben nicht unbedingt raus, boah, wir haben hier so starke Lohnsteigerungen und es geht wirtschaftlich aufwärts, sondern sie fühlen sich tatsächlich eher auch abgekoppelt, eher auch immer noch als abgehängte Region in vielen Bereichen. Und was man tatsächlich aber auch sagen muss, wir haben gerade in Ostdeutschland vielleicht auch noch eine stärkere Unterscheidung zwischen ländlichen und städtischen Regionen. Also wir haben ja durchaus die Situation, wenn du hier aus Hamburg rausfährst, in die Vororte und in die Umlandgemeinden, da hast du immer noch eine sehr gute Infrastruktur, du findest alles Mögliche, du findest auch sehr attraktive Wohngegenden. So, wenn du aus Leipzig rausfährst oder aus Dresden rausfährst, da bist du wirklich auf dem Land, ja, und da fehlt dann vieles auch. Also ich glaube, dass das Gap zwischen der Entwicklung in den ländlichen Regionen und den Städten ist einfach noch mal stärker in Ostdeutschland. So, und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Also ich glaube, es ist nach wie vor ein größeres Risiko, im Umland von Rostock zu investieren, wobei Rostock-Küste ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anderer Fall, oder sagen wir Umland von Jena zu investieren, als zum Beispiel im Umland von Hamburg. Ja, da ist schon noch mal ein Unterschied. Ausnahme ist bisher Berlin. Ja, und da kann man natürlich sagen, für Investoren, die jetzt sehr langfristig orientiert sind, sehr chancenorientiert interessiert sind, man kann vielleicht im Umland von Leipzig beispielsweise mit die größten Renditen erzielen, wenn man auf einen langen Zeitraum blickt, ja, weil man vielleicht antizipiert, dass sich die Entwicklung da weitergeht. So, was jetzt die wirtschaftliche Entwicklung angeht der Städte, ich habe schon gesagt, es gibt natürlich ein Risiko, ja, es kann diese Abschreckung geben. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wir haben diese Diskussionen schon seit langem. Das wird auch schon seit langem in den Medien, auch internationalen Medien, debattiert. Es ist die Frage, wie stark tatsächlich die Entwicklung ist. Aber ich glaube auch, dass das politische Klima in den Städten auch ein bisschen anderes ist als vielleicht in ländlichen Regionen. Und tatsächlich muss man einfach sagen, Leipzig hat ja in den letzten Jahren zum Beispiel so eine starke wirtschaftliche Entwicklung gehabt und auch so eine starke Einwohnerentwicklung gehabt. Es ist jetzt eigentlich nicht vorstellbar, dass sich das durch diese Wahl dreht. Und ähnlich sieht es wahrscheinlich auch in Erfurt aus. Also ich denke, die Chancen sind schon sehr, sehr groß. Und wenn man eben Investor ist, man sollte natürlich nicht nur auf die nächsten 4 Jahre schauen, sondern am besten auf die nächsten 20 Jahre. Und da stellt man dann vielleicht mit Blick auf die Zukunft fest, okay, so schlimm war es alles nicht, oder die sind einfach auch wieder verschwunden, weil sie nicht geliefert haben. Und also von daher würde ich sagen, ist das nach wie vor ein Standort, sind das Standorte, wo man sich umschauen kann, wo man einfach sagen kann, da gibt es eine gute wirtschaftliche Entwicklung, gute Chancen, auch gerade was die Mietentwicklung angeht. Für mich tatsächlich eine der stärksten Wachstumsregionen nach wie vor das Umland von Berlin. Das ist einfach enorm, was da passiert, und das wird sich fortsetzen, weil auch Berlin weiter wirtschaftlich zulegt. Insofern, ja, würde ich sagen, go east, reloaded mit Ausrufezeichen.
Genau, es gibt ja unter den Politiktreibenden unter uns, wir wissen ja, wir werden alle von der Verwaltung geführt eigentlich, auch wenn wir glauben, dass wir Politik machen. Da gibt es ja dieses Sprichwort, Politik oder Politiker kommen und gehen, Verwaltung bleibt bestehen. Und ich glaube, das kann man auch so für die Immobilien übernehmen. Politiker kommen und gehen, aber die Immobilien, die bleiben da stehen im Osten. Insofern, genau. Ich glaube auch, wir sollten das alles nicht ganz so heiß diskutieren, wie wir es im Moment tun. Und schon gar nicht, wenn es um Kaufentscheidungen für Immobilien geht. Vielleicht nochmal nachdenken und dann kaufen, oder?
Also was einfach wichtig ist, es bleibt natürlich ein gewisses Risiko in Ostdeutschland zu investieren. Jetzt nicht nur politisch, sondern natürlich ist es immer noch eine Wette auf die Zukunft. Ja? Und das finde ich immer wichtig. Wenn du jetzt in Hamburg kaufst, in Hamburg wird man auch in 20 Jahren die Immobilie gut verkaufen können. Es ist jetzt schwer vorstellbar, dass in 20 Jahren Hamburg völlig unattraktiv ist. So, wenn ich jetzt natürlich sage, Mensch, Rostock bietet große Chancen, nur als Beispiel, oder Jena oder Greifswald, ja, dann kann das auch schiefgehen. Ja? Kann durchaus auch sein, dass man dann in 20 Jahren feststellt, naja, im Endeffekt haben wir jetzt doch Schrumpfung, es kam nicht so viel Zuwanderung, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich doch nicht die starke Entwicklung. Also ich würde nur sagen, das Risiko ist einfach auch größer, aber deswegen sind auch die Chancen größer. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn man chancenorientiert ist, sehe ich Ostdeutschland aber immer noch als sehr interessant.
Es ist halt wie immer, Risiko und Rendite steht sich im ausgewogenen Verhältnis gegenüber. Wenn ich einen Faktor 25 in Hamburg kaufe, dann kriege ich den nicht mit einer 20-prozentigen Aufwertungserwartung, was die Miete angeht. Dafür ist mal sicher, das kann ich aber in Ostdeutschland durchaus landen, insofern. Ne? Da beißt die Maus den Faden nicht ab. Wer Rendite will, muss Risiko nehmen. Also, Go East Reloaded. Ich danke dir, Michael. Ich danke euch für diese Zahlen. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass wir irgendeine Frage nicht beantwortet haben, die du jetzt aber gerne noch behandelt hättest. Es ist heute schon die Folge Nummer, lass mich nachgucken, 7. Das heißt, wir haben schon fast wieder Bergfest mit unserem Podcast. Die 15. Folge ist immer für eure Fragen reserviert. Insofern schreibt uns fleißig. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, genießt diesen fantastischen Tag. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wir freuen uns auf dich und auf dich, Michael. Freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.